Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Umweltfragen. Künstliche Intelligenz soll im Einsatz gegen den Klimawandel helfen. Datenströme. Mehr IT kann auch zu mehr Energieverschwendung führen. Schlechte Wahl. Smartphone-Pins sind viel zu oft einfach zu erraten. Und das digitale Logbuch. Dorf-App.
Künstliche Intelligenz kann für die Umwelt und gegen den Klimawandel arbeiten. Davon ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze überzeugt. Und deshalb hat das Ministerium bereits im letzten Jahr ein sogenanntes KI-Leuchtturmprojekt gestartet. Ja, hier wurden Projekte ausgewählt, die bei ökologischen Herausforderungen helfen sollen, mittels künstlicher Intelligenz. Mögliche Anwendungen können zum Beispiel der Artenschutz, Energieeinsparungen in Unternehmen oder die nachhaltige Landwirtschaft sein. Dafür wurden bereits in der ersten Runde 25 Millionen Euro vergeben. Aufgestockt wird in diesem Jahr mit weiteren 20 Millionen Euro. Carina Frohn, halten Sie das für gut angelegtes Geld?
Na, es mangelt zumindest nicht an Ideen, wie sich künstliche Intelligenz für den Klimaschutz einsetzen lässt. Das zeigt zum Beispiel eine am Anfang des Jahres veröffentlichte Studie des Weltwirtschaftsforums zusammen mit dem Wirtschaftsberatungsunternehmen PwC. Die enthält über 80 Vorschläge, wie KI gegen den Klimawandel arbeiten könnte. Wobei alle Ideen vor allem im Hinterkopf haben, worin die Stärke von KI liegt, nämlich große Datenmengen auszuwerten.
Und wie sehen diese Vorschläge konkret aus?
Da geht es zum Beispiel um die Wasserversorgungssicherheit. Also die Idee ist, die Bevölkerung wächst immer weiter, sauberes Trinkwasser wird immer weniger. Deshalb könnten KI-Systeme Prognosen für den Wasserbedarf und die Wetterentwicklung erstellen. Außerdem kann die KI die Wasserqualität in Echtzeit überwachen. Aber das ist nur ein Beispiel. Da gibt es noch andere konkrete Projekte, wie das vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Dort konnten Forscher in einer Untersuchung gerade erst zeigen, wie sie landwirtschaftliche Nutzflächen und Wälder besser beobachten können. Denn die Satellitenbilder von diesen Flächen werden oft durch Wolken gestört. Mit maschinellem Lernen können die Lücken in den Bildern dann ausgeglichen werden. Und natürlich auch Tech-Unternehmen mischen mit. Microsoft zum Beispiel. Die wollen eine digitale Plattform ausbauen, die Umweltdaten aus der ganzen Welt mithilfe von maschinellem Lernen und computergestützten Prozessen verarbeiten und die Ergebnisse Wissenschaftlern, Unternehmen, Regierungen und auch Naturschützern zur Verfügung stellen. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt endlos so weitermachen. Also die Liste ist lang, zumindest wenn es um die Ideen geht. Konkrete Anwendungen im Alltag zu sehen, ist aber bislang geradezu unmöglich. Zumindest in meinem eigenen Haushalt.
Ja, das Potenzial, dem Klima zu helfen, das hat künstliche Intelligenz wohl auf jeden Fall, so die einhellige Meinung. Auch Ideen scheint es ja auf den ersten Blick genug zu geben. Allerdings hat jede Technologie immer auch eine Kehrseite.
Technologie ist Fluch und ist auch Segen, oder es kann beides sein, weil natürlich viele digitale Dienstleistungen und neue Entwicklungen, die angestoßen werden, auch erstmal dazu dienen, den Status quo, den nicht nachhaltigen Status quo zu optimieren.
Grundsätzlich ist der Nachhaltigkeitsforscher Tilman Santarius von der TU Berlin optimistisch, dass es sinnvolle KI-Anwendungen für den Klimaschutz gibt. Doch es liegt in seiner Natur, skeptisch zu sein. Welche Bilanz zum Beispiel Erfindungen wie die selbstfahrenden Autos am Ende im flächendeckenden Betrieb wirklich vorweisen werden?
Können selbstfahrende Autos im Privatbetrieb als Fahrzeuge des motorisierten Individualverkehrs überhaupt einen Beitrag leisten zur Verkehrswende? Wir brauchen ja eine nachhaltige Verkehrswende weg vom Automobil. Und nicht durch eine Modernisierung des Automobils, die es möglicherweise noch attraktiver macht, hin zum Automobil.
Meint Tilman Santarius. Der Experte für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung betont, bei der Benutzung und Überwachung dieser Autos würden auch jede Menge Daten anfallen. Diese zu verarbeiten kostet Energie und geht damit auch zu Lasten des Klimas. Mit diesem Problem haben so gut wie alle Anwendungen zu kämpfen, die mit komplexer künstlicher Intelligenz arbeiten. In der Landwirtschaft kann es dabei zum Beispiel um die automatisierte Erkennung von Pflanzen auf dem Feld gehen. Auch die funktioniert nur wirklich gut, wenn die Systeme mit sehr vielen Daten trainiert wurden.
Also je präziser eine Maschine erkennt, was für Pflanzen sie dort hat, also sei es die Nutzpflanze oder auch Unkraut, desto genauer kann die Maschine dann auch einzelpflanzenbasiert agieren.
Die Maschine könnte der Pflanze dann zum Beispiel Nährstoffe geben, wenn diese ihr fehlen, erklärt Stefan Stiene vom DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Er leitet das Kompetenzzentrum für Smart Agriculture Technologies in Osnabrück. Dort bringt er unter anderem Gerätehersteller für die Landwirtschaft mit Datenexperten zusammen.
Landwirtschaft funktioniert nur, wenn Daten fließen, wenn Daten auch den eigenen Hof verlassen, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Lohnunternehmern. Und da ist die Frage, wie kann man da eine geschützte Transparenz erreichen?
Für Stefan Stiene eine Schlüsselfrage. Gedanken macht sich darüber auch Lynn Karg von der ETH Zürich. Denn die Daten, die bei den eigentlich gut gemeinten KI-Projekten zum Umweltschutz entstehen, können auch zu falschen Zwecken verwendet werden. Sie verweist auf die Probleme von Migranten, die aufgrund des fortschreitenden Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen.
Also hier ist aber auch ein Thema, wo es sehr offensichtlich wird, wie zweischneidig ein Werkzeug wie KI sein kann. Und in unserem Bericht weisen wir auch darauf hin, dass es wichtig ist, aufzupassen, dass KI nicht dazu benutzt wird, Migranten zu überwachen zum Beispiel.
Der von ihr erwähnte Bericht ist eine 50-seitige Untersuchung, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Verfasst in Zusammenarbeit mit 21 anderen Forschern aus der ganzen Welt. Damit wollen sie aufzeigen, welche Chancen künstliche Intelligenzen zum Schutz des Klimas bieten. Da vor allem auf die Auswertung von Texten und Zahlen.
In meiner eigenen Forschung benutze ich es zum Beispiel, um automatisch Texte auszulesen. Und das kann denn der Innovationsforschung im Bereich erneuerbaren Energien helfen und auch der Entwicklung von Gesetzestexten und der Forschung im politischen Bereich.
Die Wissenschaftler erhoffen sich mit ihrem Bericht und mit ihrer daraus entstandenen Organisation Climate Change AI vor allem andere Experten und auch Entscheidungsträger zu erreichen und damit zur Zusammenarbeit zu motivieren.
Nun, trotz all der Möglichkeiten und der Ideen scheinen die Bedenken von wissenschaftlicher Seite aus nicht ganz unerheblich zu sein. Warum wird Ihrer Meinung nach dennoch das Thema künstliche Intelligenz gegen den Klimawandel so sehr befeuert, Carina?
Das Übliche passiert. Also künstliche Intelligenz suggeriert, dass sie die Arbeit rund um den Klimaschutz vereinfachen kann. Das mag bis zum gewissen Grad auch stimmen, denn KIs können zum Beispiel ja Daten viel schneller auswerten. Aber vielleicht verlassen sich einige Menschen hier viel zu sehr auf die technischen Möglichkeiten. Also es droht, dass hier menschliche Verantwortung eher auf die Technologie abgewälzt wird. Und die ist ja nicht wirklich perfekt. Also Algorithmen müssen ständig von Fachleuten überprüft werden, gegebenenfalls sogar nochmal angepasst werden. Dann kommt auch noch dazu, dass die natürlich mit Daten gespeist werden. Und je nachdem, was für Daten das sind, kann es dazu kommen, dass die in der Auswertung in einer bestimmten Richtung beeinflusst werden. Plus, die Anwendungen können weder Entscheidungen treffen, noch diese am Ende ausführen. Das muss immer noch der Mensch machen. KI kann also im besten Fall ein Werkzeug sein, aber auf gar keinen Fall eine ultimative Lösung.
Gibt es denn eine Möglichkeit, differenzierter an dieses Projekt künstliche Intelligenz gegen den Klimawandel heranzugehen?
Meiner Meinung nach ist Transparenz hier ganz wichtig. Also es wurde ja schon angesprochen, dass bei KI-Anwendungen jede Menge Daten produziert werden. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel eine Suchmaschine benutze, Filme gucke oder die Apps der öffentlichen Verkehrsmittel benutze, schade ich im weitesten Sinne ja der Umwelt. Bewusstsein dafür lässt sich nur schaffen, wenn mir das auch wirklich deutlich gemacht wird. Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, dass man eine Art Warnhinweis für sehr datenintensive Anwendungen einführt, damit ich als Verbraucher auch weiß, was ich da tue. Also quasi um den positiven blauen Engel des Umweltbundesamtes, der für ressourcenschonende Rechenzentren und auch Softwares verteilt wird, dadurch quasi sichtbarer zu machen, indem man halt auch einen negativen Warnhinweis macht. Transparenz gilt aber nicht nur für mich, sondern eben auch für die Großen. Unternehmen sollten dringend Standards für Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit analog zu Rechnungslegungsstandards einführen. Da gibt es so Berechnungstools wie den Machine Learning Emission Calculator. Und da kann man zum Beispiel die CO2-Fußabdrücke von Algorithmen zumindest grob bestimmen. Besonders Nachhaltige könnten ja dann quasi so Prämien bekommen. Aber das ist eben auch nur eine Idee. Grundsätzlich gilt, bei jeder Anwendung zum Klimaschutz sollte hinterfragt werden, ob KI hier wirklich notwendig ist oder ob das nur eine Spielerei ist, um vom eigentlichen Problem abzulenken.
Künstliche Intelligenz im Kampf gegen den Klimawandel. Carina Frohn war das. Herzlichen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Hinter nur 4 Ziffern verbergen viele von uns mittlerweile ihr halbes Leben. Nämlich hinter jenen 4 Ziffern, mit denen unser Smartphone entsperrt wird. Nach wie vor ist die PIN, die Personal Identification Number, das Mittel der Wahl, um den Zugang zu vertrauenswürdigen Daten auf dem Mobiltelefon zu schützen. Doch wie sicher ist eigentlich diese PIN? Wie gut wird die Ziffernfolge von den Nutzern ausgewählt? Wie sinnvoll sind Sperrlisten, die Gerätehersteller für besonders beliebte PINs generieren? Und sollten es nicht doch besser 6 statt nur 4 Stellen sein? Mit all diesen Fragen hat sich ein deutsch-amerikanisches Forscherteam beschäftigt und in diesem Monat dazu eine Studie für das IEEE-Symposium für Sicherheit und Datenschutz vorgelegt. Mit einem der Autoren, mit Philipp Markert vom Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum, habe ich über das Thema gesprochen.
Also grob gesagt haben wir 2 verschiedene Dinge untersucht. Einmal die Sicherheit von 4-stelligen versus die Sicherheit von 6-stelligen PINs und dann noch die Auswirkungen, welche Sperrlisten auf die Sicherheit von PINs haben.
Und was genau ist die Frage, wie sicher oder wie unsicher PINs sind? Wie wird das beeinflusst?
Also man muss sich halt an der Stelle ein bisschen das Angreifermodell vor Augen führen. Und in unserem Fall ist es ein Angreifer, der beispielsweise ihr Handy auf der Straße findet, sei es jetzt ein Angreifer, der irgendwie gegen sie was machen will oder der ihnen das Handy irgendwie aktiv aus der Tasche stiehlt. So, und dann versucht der natürlich irgendwie an ihr Gerät ranzukommen. Und der fängt dann an, die PINs einfach zu raten, die ihm halt in der Stelle so einfallen. Und der beste Angreifer macht das dann in der Reihenfolge, wie PINs eben auch gewählt werden. Sprich, er fängt mit den ganz häufigen an, das ist die 1, 2, 3, 4, und geht dann immer weiter runter zu PINs, die eben weniger häufig verwendet werden.
Auf der anderen Seite, die meisten Menschen wissen, dass 1, 2, 3, 4 keine gute Wahl für eine PIN ist. Gibt es dennoch typische PINs, die jenseits von diesen wirklich ganz banalen PINs immer wieder gewählt werden?
Also wir haben verschiedene Strategien feststellen können bei uns. Wir haben es dann einfache PINs an der Stelle genannt. Das ist eben so eine 1, 2, 3, 4. Darüber hinaus gibt es aber noch, also Jahreszahlen sind ganz beliebt, insbesondere bei 4-stelligen. Dann sogenannte Patterns, die irgendwie auf dem Nummernpad irgendwie auftauchen. Beispielsweise so, wenn man von oben nach unten die 2580 wählt, dann ist es an der Stelle erstmal ein PIN, der irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber wenn man sich dann das Nummernpad genau anguckt, dann ist es eben einfach nur senkrecht runtergegangen. Und so haben Nutzer eben verschiedene Strategien, um sich so ein PIN eben ja erstens auszuwählen und zweitens vor allem auch merken zu können, was ganz wichtig ist.
Sie haben das gerade in Verbindung gebracht mit der Anordnung der Nummern auf dem Pad. Hat das auch etwas damit zu tun, dass mittlerweile ganz viele Smartphones ja anbieten, dass man die Nummern nicht nacheinander wirklich eintippen muss, wie auf einer richtigen Tastatur, sondern dass man sie mehr oder weniger durch Wischen eines Musters eingeben kann?
Genau, das ist dann nochmal eine zweite Möglichkeit, Patterns zu zeichnen, sage ich jetzt mal. Und das ist auch eine Möglichkeit, die gewählt wird und die auch angeboten wird. Wir haben aber gesehen, dass die unsicherer sind als PINs tatsächlich, weil eben diese Patterns in der Abfolge gewählt werden müssen. Das heißt, ich kann nichts überspringen, wie es beispielsweise bei Zahlen möglich ist.
Das heißt also, wenn man sich eine PIN überlegt, sollte man eigentlich eine Strategie wählen, die genau diese Unsicherheiten berücksichtigt. Wie kann man das als normaler Mensch machen?
Man muss sich ein bisschen vor Augen führen an der Stelle, was man jetzt für einen Angreifer irgendwie im Hinterkopf hat. Wenn es wirklich nur der Mensch ist, der mein Handy auf offener Straße findet oder es mir eben beim Taschendiebstahl entwendet, dann hat er an der Stelle keine Informationen über mich. An der Stelle dann PIN zu wählen, der beispielsweise dem Jahres- oder dem Geburtsjahr entspricht, ist keine schlechte Wahl, weil der Angreifer hat eben einfach keine Informationen über mich. Wenn ich jetzt meine Arbeitskollegen mit in Betracht ziehe oder beispielsweise Familienmitglieder, die jetzt an der Stelle natürlich nicht so negative Absichten haben müssen wie ein Dieb, aber beispielsweise einfach nur einen Trick spielen wollen, die wissen natürlich, wann ich Geburtstag habe. Und dann muss man noch ein bisschen sicherer den PIN wählen, dann ist die Jahreszahl nicht mehr die beste Wahl. Und dann muss man beispielsweise eine andere Nummer, die einem gegebenenfalls auch irgendwas persönlich sagt, aber eben nur mir persönlich und nicht noch jemand anderem.
Aber die Art des Angreifers oder die Herkunft des Angreifers, aus welchem sozialen Umfeld er kommt, das kann man ja nicht vorherbestimmen.
Genau, das kann man nicht vorherbestimmen, leider. Und an der Stelle ist es dann immer gut, so sicher wie möglich und gegebenenfalls auch so sicher wie nötig, dann das eben das Ganze zu wählen. Und da muss man eben so ein bisschen eine Abstufung vornehmen. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, einfach einen komplett zufälligen PIN zu wählen, weil sich den am Anfang zu merken, das ist einfach unfassbar schwierig. Von daher sollte so eine Nummer immer noch eine persönliche Verbindung haben. Aber eben wie persönlich das an der Stelle ist, das muss dann jeder für sich auch irgendwie selbst entscheiden. Ich würde als allgemeine Handlungsempfehlung einfach nur rausgeben, nicht die ganz, ganz häufigen. Also die 1, 2, 3, 4 sollte es auf jeden Fall nicht sein und 4 mal die 1 sollte es auf jeden Fall auch nicht sein. Dann hat man schon mal sich den Hauptfeind, sage ich mal, an der Stelle abgewehrt. Weil man nämlich auch berücksichtigen muss, dass die Handys selber eben auch noch weitere Mechanismen implementieren, wie beispielsweise das Rateversuch einfach nicht unbegrenzt möglich sind. Erstens wirklich in einer strikten Zahl. Bei Apple sind es nur 10 Versuche, danach ist sowieso vorbei. Darüber hinaus werden aber auch Rateversuche immer verlangsamt. Sprich, ich muss erst eine Minute warten, dann 10 Minuten und irgendwann eine ganze Stunde.
Eine beliebte Methode, sich zu schützen, war, wenn man das mal mit Kennwörtern am klassischen Computer vergleicht, war, sage ich ausdrücklich, einmal die Methode, das Kennwort, also in diesem Fall dann die PIN, häufig zu ändern. Was halten Sie davon?
Das ist genau das gleiche wie bei Passwörtern. Das war, wie Sie gerade sagten, damals Stand der Technik und das hat man empfohlen. Das macht man mittlerweile nicht mehr und das würde ich auch aber für PINs überhaupt nicht empfehlen. Also lieber einmal was wählen und dann was Vernünftiges wählen und dabei dann bleiben. Und die gleiche Empfehlung ist auch bei Passwörtern, wenn man weiß, dass der PIN, den ich irgendwie gewählt habe, dass der irgendwie erfahren wurde von jemand anders. Beispielsweise, wenn ich meine Kollegen jetzt mit einbeziehe in mein Angreifermodell und die dann wissen, dass ich beispielsweise diese PIN oder jene PIN gewählt habe, dann gegebenenfalls ändern, wenn das für mich ein Problem darstellt.
Eine andere Methode, mehr Sicherheit vermeintlich zumindest herzustellen, ist ja die Komplexität zu erhöhen. Und Sie haben ja auch schon gesagt, ganz am Anfang, dass Sie sich Gedanken bzw. Beobachtungen gemacht haben zum Thema vierstellige PIN oder sechsstellige PIN. Bringt es etwas mehr, noch zwei Ziffern dran zu hängen?
Theoretisch macht es auf jeden Fall einen riesigen Unterschied. Also wir sind hier bei einem Faktor 100, der dann an Möglichkeiten mehr gegeben ist. Praktisch haben wir leider feststellen müssen, dass der Effekt überhaupt nicht so in dem Sinne eintritt. Ganz extrem wird es, wenn wir uns so die ersten Rateversuche angucken, die so ein Angreifer hat. Also bei einem Apple-Gerät sind es, wie gesagt, nur 10 Versuche. Mehr hat ein Angreifer nicht. Und in diesem Fall sind sechsstellige tatsächlich die schlechtere Wahl. Weil das ist jetzt ein bisschen die Frage, warum das so ist. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass die PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6 doppelt so häufig vorkommen wie das Pendant, die 1, 2, 3, 4 bei den vierstelligen. In unserer Studie haben wir gesehen, jede 20. PIN ist eben genau die 1, 2, 3, 4, 5, 6, was extrem häufig ist. Sprich, das scheint bei den Nutzern ein Problem zu sein, sichere sechsstellige PINs zu wählen. Über die Gründe spekulieren wir aktuell noch. Es kann einfach sein, dass man denkt, okay, ich habe eine sichere vierstellige. Wenn ich jetzt zwei Zahlen dranhänge, dann bin ich auf jeden Fall viel, viel besser dran. Das ist leider ein Irrglaube, den wir an der Stelle nicht bestätigen konnten.
Oft sind ja die Menschen dann einfach auch denkvoll und sagen sich, okay, wenn ich sechs Stellen eingebe, dann hänge ich einfach noch zwei Nullen dran.
Genau, das ist die gleiche Sache, die wir auch bei forcierter Passwortkomplexität gesehen haben. Also wenn man sagt, ich muss auf jeden Fall noch eine Zahl und Sonderzeichen dranhängen, dann ist es die 1 und das Ausrufezeichen. Zu sagen, hängt zwei mehr Zahlen mehr dran, wenn ich dann irgendwie versuche, das irgendwie bestmöglich zu machen, dann ist es irgendwie was Einfaches im Zweifelsfall.
Um das nochmal zusammenzufassen, also ich habe Sie so verstanden, wenn man ein sechsstelliges Passwort wählt, dann sollte man es auch mit Bedacht wählen und dann auch die Komplexität ausnutzen. Wie kann man jetzt strategisch rangehen und sagen, okay, ich lege jetzt für mein Smartphone wirklich eine sichere PIN fest?
Da muss man sich halt einmal vor Augen führen, ob man denn jetzt wirklich die sechsstellige haben will. Wie gesagt, ich würde nicht partout für eine sechsstellige PIN sprechen. Lieber eine gut gewählte vierstellige, wenn ich dabei mir besser vorkomme, als unbedingt auf eine sechsstellige auszuweichen. Wenn man das gerne machen möchte, dann soll man das auf jeden Fall auch tun. Und dann aber eben auch was Vernünftiges wäre. Nicht nur die vierstellige Zahl, die man im Kopf hat, eben durch die zwei Nullen ergänzen.
Sie haben darauf hingewiesen, dass es auch bei einigen Smartphone-Typen bzw. bei Betriebssystemen also die Chance gibt, dass schlechte PINs abgehalten werden, dadurch, dass das System durch eine Sperrliste das nicht akzeptiert. Welchen Einfluss haben die Sperrlisten auf die Sicherheit von PINs?
Genau, also wie Sie sagten, bei Apple ist es der Fall. Apple blockt ungefähr 250 vierstellige und über 2500 sechsstellige PINs komplett ab. Die werden dann als Warnmeldung angezeigt. Da wird dann gesagt, den PIN, den man jetzt gerade gewählt hat, das ist kein guter. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, diese Warnung zu ignorieren. Das wird dem Nutzer jedes Mal noch überlassen. Und das ist auch schon ein Knackpunkt, weil man das auf jeden Fall immer machen sollte. Man sollte Nutzer nie zu irgendwas zwingen. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Denn dem Nutzer sollte immer selbst überlassen werden, was er macht. Und dann müssen die aktuellen Sperrlisten, die verwendet werden, erfüllen leider dann nicht den Zweck, den sie eben haben. Also wir haben gesehen, dass PINs zwar besser werden, aber es steht leider in keinem Verhältnis dazu, dass dann so vielen Nutzern eben Warnungen angezeigt wird, dass der PIN schlecht ist. An der Stelle fangen Nutzer an, sich Gedanken zu machen und müssen Entscheidungen treffen, die sie im Zweifelsfall gar nicht sicher treffen können.
Nochmal auf die Möglichkeit zurückgekommen, eine PIN sozusagen durch Wischen auf dem Display eines Musters einzugeben. Raten Sie generell davon ab, eben halt wischbare, also in einem Zug wischbare Muster als PIN zu verwenden?
Von den Patterns kann man im Vergleich zu einem normalen PIN auf jeden Fall erkennen, dass es sich unsicherer ist. Also in unserer Studie waren selbst die vierstelligen und die sechsstelligen waren beide besser als diese Wischmuster, nenne ich es jetzt mal. Von daher, wenn man die Wahl hat, sollte man auf jeden Fall zu einer normalen PIN greifen.
Gute PINs, schlechte PINs. Über die Sperrkennziffern sprach ich mit Philipp Markert von der Ruhr-Universität Bochum.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17023.
Fenster, Dicker. Siehst du das Auto, das da um die Ecke biegt?
Das kleine Weiße? Bist du da drin? Was ist denn das? Da sitzt ja niemand.
Selbstfahren.
Du hast ein selbstfahrendes Auto?
Geerbt von Onkel Dagobert.
Ja, erzähl mir noch so eine Story.
Mein Onkel Dagobert, der Bauer, für den ich immer programmierte, der ist gestorben. Seinen Hof und einen Rübenacker hat er mir vermacht und zwei solcher Hightech-Trecker und das Auto.
Und wo bist du?
Zu Hause.
Warum fährt hier dein selbstfahrendes Auto rum ohne dich?
Ist ja nicht ganz ohne mich. Es fährt mein Handy spazieren, Datenhygiene und ich hab mal ein paar Stunden frei.
Wovon hast du frei, Knacki?
Datenhygiene? Guck mal schnell raus. Hat's schon einen Parkplatz?
Eben, mit Schwung rein. Super.
Lauf schnell runter, leg dein Handy rein. Dann fahren die ein paar Stunden durch die Gegend und du hast auch mal frei, Dicker.
Wovon haben wir frei, Knacki? Wir können doch machen, was wir wollen.
Aber nix ohne Digitalkontrolletis. Überall, wo du rumläufst, wird dein Handy getrackt. Und Gesichtserkennung prüft, ob du es wirklich bist. Das klappt jetzt nicht mehr. Gesichtserkennung war gestern.
Maskenpflicht. Ey, wenn unsere Handys durch die Stadt rollen, können wir doch mal wieder in diese Bar, Knacki. Weißt du noch, wie früher, ohne dass sich unser Corona-Scoring verschlechtert und die Versicherung verteuert, hat Onkel Dagobert das auch so gemacht?
Genau so. Und noch mehr. Mit seinem Trecker Rüben-Scoring. Mit sich selbst als virtueller Knecht am Steuer, speziell fürs Finanzamt erfunden.
Dagobert, der olle Geizkragen. Was ist ein Rüben-Scoring?
Umweltschutz. Die intelligente Dorf-App kennt jede Rübe beim Vornamen und ihre Individualdüngung.
Klappt das?
Doch nicht im Funkloch. Dagobert wollte nur Geodaten.
Ja, fürs Finanzamt. Das ist doch kein Umweltschutz.
Sagen wir mal, kreativer Umweltschutz. Es kommt nicht vom Geben, sondern vom Behalten, sagte Dagobert. Er meinte Kohle.
Kohle statt Umweltschutz. Wird Zeit für eine KI, die solchen Kriminellen wie Dagobert endlich mal die Schrank...
Umweltschutz, Klimawandel. Wie der Hersus Geschirr, wenn es um Kohle geht, Dicker. Nimm mal dein Handy und daddel mal datteln.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Bundesregierung will kein Gesetz für ihre Corona-Tracing-App. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen hervor, aus der Spiegel zitiert. Die Regierung erachte ein Gesetz als nicht notwendig. Es handele sich um eine freiwillige App, die Menschen warnen könne. Daher werde damit nicht in die Grundrechte eingegriffen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, kritisierte die Entscheidung und sagte, ein solches Gesetz solle den Missbrauch der App ausschließen und ihren Einsatz befristen. Am Mittwoch erst hatten Forscher im Fachblatt Nature ethische Regeln für derartige Corona-Warn-Apps formuliert. Neben Verhältnismäßigkeit, Effektivität und Freiwilligkeit der Apps fordern die Wissenschaftler auch, deren Einsatz zeitlich zu befristen.
Googles Mutterkonzern warnt vor Cyberattacken im Zusammenhang mit der Corona-Krise.
Alphabet hat innerhalb des letzten Monats gut 1750 Warnungen an seine Nutzer verschickt. Darüber informierte der Konzern Mitte der Woche. Als WHO-Mitarbeiter getarnte Angreifer hätten demnach ihre Opfer auf vermeintliche Webseiten der Weltgesundheitsorganisation gelockt. Dort hätten sie versucht, an deren Zugangsdaten für Google-Accounts zu gelangen. Bei den Angegriffenen habe es sich zumeist um Wirtschaftsbosse aus der Finanzwelt und dem Gesundheitswesen gehandelt.
Internetnutzer müssen Cookies aktiv zustimmen.
So hat der Bundesgerichtshof diese Woche entschieden. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte gegen einen Gewinnspielanbieter geklagt. Der hatte im Netz das Kästchen zur Einwilligung in die Nutzung von Cookies von vornherein mit einem Häkchen versehen. Der BGH urteilte nun, dass das voreingestellte Kästchen eine unangemessene Benachteiligung des Nutzers darstelle. Während die Verbraucherschützer das Urteil begrüßten, kritisierte der Branchenverband Bitkom. Die Rechtslage sei nun undurchsichtig, zudem seien die Nutzer von Cookie-Warnungen genervt.
Der Streit zwischen Twitter und Donald Trump geht weiter.
Gestern hat der Kurznachrichtendienst einen Tweet des US-Präsidenten als gewaltverherrlichend markiert und verborgen. Nutzer können ihn aber über einen Klick wieder aufrufen, denn wegen des öffentlichen Interesses habe Twitter von einer Löschung abgesehen. Trumps Tweet bezog sich auf Ausschreitungen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis. Der Präsident sicherte dem Gouverneur Minnesotas darin die Unterstützung des Militärs zu und schrieb, Zitat, »Wenn Plünderungen beginnen, beginnt auch das Schießen.«
Israel soll einen Cyberangriff auf seine Wasserversorgung vereitelt haben.
Das erklärte der Cheftechnologe für Cybersicherheit der israelischen Regierung Ende der Woche. Die Urheber des Angriffs nannte er nicht, sprach aber von einem Wendepunkt in der modernen Cyberkriegsführung. Es sei zum ersten Mal versucht worden, mit einer Cyberattacke Schaden im richtigen Leben in Israel anzurichten.
Microsoft und Google tun sich bei der Rechtschreibprüfung zusammen.
Und zwar bei den jeweiligen hauseigenen Browsern Chrome und Edge. Dort lief die Rechtschreibprüfung bisher über eine Open-Source-Software. Ab jetzt werden beide Browser die Windows-eigene Prüfung nutzen.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich kämpft mit einem Datenleck.
Konkret geht es um die ORF-Tochter Gebühren-Info-Service. Sie ist für die Abwicklung der Rundfunkgebühren zuständig. Der österreichischen Presseagentur gegenüber sagte das Unternehmen, dass es zu einem Diebstahl größerer Datenmengen gekommen sei. Das dortige Bundeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Sternzeit, 30. Mai. Eiskalte, leuchtende Nachtwolken. In den Wochen rund um die Sonnenwende am 20. Juni lässt sich mit etwas Glück zumindest in den nördlichen Landesteilen während der fortschreitenden Dämmerung eine interessante Himmelserscheinung beobachten. Die leuchtenden Nachthimmelwolken, international als Noctilucent Clouds bezeichnet, sind in unseren Breiten horizontnah und in nördlicher Richtung als weißlich schimmernde Strukturen zu erkennen. Erstmals beschrieben wurden solche Wolken 1885, zwei Jahre nach dem Ausbruch des Krakatau, bei dem große Mengen an Staub und Asche in die Stratosphäre geschleudert wurden. Die leuchtenden Nachtwolken sind zirrusähnliche Formationen in rund 85 Kilometern Höhe. Dort werden sie von der in hohen Breiten tiefstehenden Mitternachtssonne beleuchtet, können sich aber nur vor dem von uns aus gesehen bereits halbdunklen Dämmerungshimmel abheben. Für ihre Entstehung sind neben winzigen Partikeln als Kondensationskeimen auch ausreichende Mengen an Wasserdampf erforderlich, der in diesen großen Höhen allerdings eher selten ist. Während der Staub vermutlich von Mikrometeoriten stammt, die von außen auf die Atmosphäre regnen, muss die notwendige Feuchte aus der Troposphäre, also der Wetterzone in der unteren Atmosphäre, aufsteigen. Damit verbunden ist eine starke Abkühlung dieser Luftmassen auf bis zu minus 140 Grad, Temperaturen, die weit unter dem Normalwert für diese Höhe liegen. So bilden sich die eisigen Schleier und erstrahlen bei passendem Sonnenstand als leuchtende Nachtwolken.
Kippt die Solidarität in der Corona-Pandemie? Das ist gleich Thema bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Und das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.